Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der BKW. Kostensparen dank Energielösungen und einen entscheidenden Beitrag an eine nachhaltigere Zukunft leisten. Wir machen Lebensräume lebenswert.
NZZ Megaherz. Staffel 2. Hard Feelings. Ich bin Sven Preger und ich beginne diese Ausgabe mit einem Geständnis. So sieht nämlich bei mir gerade der perfekte Abend aus. Zumindest in den vergangenen Tagen ist das so. Also, als erstes gucke ich eine Folge der dritten Staffel von Bridgerton. Also ist ja so ein bisschen die entscheidende Frage, findet Colin gerade heraus, dass Penelope tatsächlich Lady Whistledown ist? Entscheidende Fragen. Und wenn ich eine Folge geguckt habe, also genau eine, damit ich länger was davon habe, dann schalte ich um zum Ende des Abendfußballspiels bei der Europameisterschaft. Also erst Bridgerton, dann Ende des EM-Spiels. Und das ist gerade für mich so ein bisschen mein Guilty Pleasure. Also ich mag das, diese Abendroutine, aber es ist mir auch ein bisschen unangenehm, das zuzugeben. Diese Woche geht es in Megaherz Hard Feelings um Scham. Also was ist uns unangenehm, warum eigentlich, woher kommt das? Und was würde passieren, wenn wir keine Scham empfinden? Sind hochphilosophische Fragen. Dafür haben wir die passende Expertin. Maria Sibylla Lotter ist Philosophieprofessorin in Bochum und hat sich unter anderem intensiv mit der Scham beschäftigt. Frau Lotter, lassen Sie uns mal so anfangen. Was ist denn Ihr Guilty Pleasure, wenn Sie das haben?
Wenn ich das vergleichen kann, also ich gucke im Moment wahnsinnig gern koreanische Serien auf Netflix. Also die sind ähnlich schematisch wie Bridgerton, also ganz ähnlich aufgebaut. Der Reiz der reichen Gesellschaft spielt immer eine große Rolle. Gleichzeitig werden dann aber eben auch moralische Identifikationsfiguren vorgeführt. Es ist relativ schematisch. Aber dadurch, dass die extrem ungewohnte Wendungen eingebaut haben, ist es gleichzeitig spannend. Also es ist nicht das, was man früher unter hochkultureller Unterhaltung verstanden hat. Und ich glaube, vor 20 Jahren hätten wir das noch nicht zugegeben, dass wir diese Serien schauen. Aber so diese Populärkultur wird nicht mehr so abfällig betrachtet. Und ich denke, man hätte keine Schwierigkeiten, sich im eigenen Milieu über diese Dinge auszutauschen.
Jetzt bin ich natürlich daran hängen geblieben, dass Sie sagen, dass Bridgerton schematisch ist, das schockiert mich natürlich sehr. Können Sie für sich sagen, also ist das für Sie so ein Eskapismus, dass Sie solche Serien gucken oder was ist so die Motivation dahinter?
Ja, ich denke schon. Ich denke auf jeden Fall, dass es ein Eskapismus ist. Also ich schaue die auch oft nicht zu Ende. Normalerweise reizt mich jetzt unter rein ästhetischen Gesichtspunkten etwas nur, solange es interessant ist, rauszufinden, wie es strukturiert ist und wie es funktioniert. Und wenn ich das einmal verstanden habe, dann setzt natürlich auch eine Langeweile ein. Nicht? Also immer dieselbe Menge Sex beispielsweise bei Bridgerton. Nicht? Also immer dieselbe Romantisierung des englischen Hofes und so weiter. Also es sind die Elemente, wiederholen sich immer. Aber das gilt ja auch für das alte Kasperle, dieses Puppenspiel. Das ist an sich nichts Schlechtes, wenn da eben etwas Neues reinkommt und dann eben auch noch kritische Elemente sind. Und wenn ich mich ertappe dabei, dass ich nichts Neues mehr feststelle und dann mit einer gewissen Langeweile dann auch schaue, dann denke ich, das sollte ich eigentlich nicht machen. Ja, dann gerät es in Richtung Eskapismus oder Abstumpfung des ästhetischen Sinnes. Aber manchmal ist man einfach in eskapistischer Stimmung.
Warum ist das trotzdem für uns, Sie haben es gerade so angedeutet, es hat sich schon verändert, da gucken wir auch gleich nochmal drauf, aber warum hat es trotzdem noch so ein bisschen von, also das Guilty im Pleasure würde ich gerne noch so ein bisschen betonen, ne? Also wir wissen vielleicht, warum es uns Spaß macht und trotzdem hat es ja sowas von, ja, ob ich jetzt so zugeben würde, dass ich wirklich Bridgerton gucke, so hat so ein bisschen was, also woher kommt das? Ist das was, was man jetzt von, ich weiß nicht, Männern in einem gewissen Alter nicht erwartet? Also woher kommt so dieser Guilty-Anteil?
Also ich selber fühle mich da eigentlich nicht guilty, deshalb vermute ich, das könnte dann eher mit männlichem Rollenverständnis zu tun haben. Also das vielleicht gilt Bridgerton dann doch als so ein bisschen weiblicher. Also vielleicht erwartet man von Männern immer noch etwas mehr, dass sie, wenn schon Eskapismus, dann doch richtige Actionfilme oder irgendwelche brutalen Kriegsfilme oder so. Aber das ist in den letzten 20 Jahren sehr aufgeweicht und das hat sicher auch mit der Aufweichung der Rollenvorbilder zu tun.
Maria Sibylla Lotter ist Professorin für Philosophie an der Ruhr-Universität in Bochum Eigentlich kommt sie aus Kassel, sie hat aber auch schon in Zürich geforscht. Und dabei kümmert sie sich sehr häufig um die ganz großen gesellschaftlichen und menschlichen Fragen. Also bei ihr geht es um Schuld, es geht um Vergebung, Versöhnung oder eben um Scham. Und ich finde, das merkt man schon in diesen ersten Minuten. Scham berührt etwas zutiefst Inneres bei uns als Menschen. Da geht es wirklich um die Frage nach der eigenen Identität. Und dabei muss ich zugeben, mir fällt es momentan noch nicht ganz leicht, den Begriff Scham so richtig klar zu fassen. Also Guilt wäre eher so Schuld, ne? Wir wollen ja eher ein bisschen auf Scham gucken, das ist ja auch nicht ganz dasselbe. Wie würden Sie mal Scham definieren? Also was ist das eigentlich für ein genaues Gefühl?
Ja, also Scham ist schon etwas sehr viel Stärkeres als Guilty Pleasure. Ich denke, Guilty Pleasure, das bezieht sich auf einen Aspekt dessen, was man tut, ja, oder vielleicht auch dessen, was man isst oder regelmäßig tut, der vielleicht so ein bisschen was leicht Peinliches hat. Aber Scham ist ein Gefühl, das unmittelbar eine erschreckende Verkleinerung der eigenen Person spüren lässt. Also das Gefühl, dass man quasi in der Perspektive anderer auf einen unangenehmen, nicht so schönen Aspekt der eigenen Person reduziert wird. Nicht? Und das kann etwas sehr Erschreckendes haben. Also es tiefe Beschämung wird als sehr schmerzhaft empfunden. Es gibt natürlich auch viele schwächeren Formen. Und ich denke, das hat immer damit zu tun, dass wir uns schlagartig bewusst sind, dass wir in einem sozialen Raum den Blicken anderer ausgesetzt sind, den Urteilen anderer ausgesetzt sind. Und oft verbindet es sich eben auch mit der Entdeckung, dass wir weit davon entfernt sind, unserem eigenen Selbstverständnis oder Ich-Ideal zu entsprechen. Das ist nicht immer der Fall, aber man fühlt sich aus einer Perspektive betrachtet, in der man sehr verringert ist, sagen wir mal so.
Gibt es im Alltag so Beispiele, wo das häufiger mal vorkommt? Also dass man weiß, das empfinden Menschen relativ häufig, relativ intensiv als Scham und als ja, Verkleinerung des eigenen Selbst?
Ja, so gewöhnt. Also im Schulleben, denke ich, spielt sich das ganz oft ab mit den Noten. Also eine Schülerin hat eigentlich erwartet, eine sehr gute Note zu kriegen für ihre Hausarbeit und hat auch den Eltern gesagt, dass das sehr gut läuft und hat jetzt aber eine sehr schlechte Note bekommen und das kann starke Scham auslösen, also vor allem gegenüber den Eltern. Also sie merkt da eine Diskrepanz und ist zutiefst verunsichert, aber eben auch mit Blick auf ihr eigenes Selbstbild, weil sie sich eigentlich als eine gute Schülerin betrachtet hat. Sowas bezieht sich aber nicht nur auf Noten, das kann sich auch auf unser Image beziehen in einer Peer Group, nicht? Also ob man cool ist oder nicht. Man kann immer bei irgendetwas ertappt werden, was den Erwartungen anderer nicht entspricht und was einen dann emotional, also im wörtlichen Sinne, wirklich sehr herunterzieht.
Das heißt, der Effekt ist schon auch immer sehr deutlich für die Person spürbar, die Scham empfindet. Also wenn ich so das Gefühl habe, oh, das macht wirklich etwas mit mir und wäre auch eher auf der ja, intensiven Seite der Dinge, die ich so spüre.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also es kann sich selbst um Kleinigkeiten handeln, dass man einfach vergessen hat, einen Fahrschein zu kaufen, gar nicht in böser Absicht schwarz fährt, aber man wird ertappt. Nicht? Und das ist nicht so etwas, also auch wenn man es erklären kann und sich dann sagen kann, ja, okay, da muss ich eben diese 60 € zahlen, ärgerlich, reduziert sich nicht auf das, sondern das ist plötzlich wie so ein Erwischtwerden in der eigenen Person. Nicht? Also man fühlt sich quasi ertappt, als, ja, als wäre die normale bürgerliche Existenz so ein bisschen Hochstapelei und als stimme da etwas nicht. Das ist so eine Urangst, würde ich sagen.
Aber heißt das, wenn Sie das so sagen, es gibt stärker individuell empfundene Scham als kollektive? Also was ich damit meine, ist sowas, empfinden wir alle bei denselben Dingen Scham oder unterscheiden sie sich je nachdem, wie wir groß geworden sind?
Ja, ich denke, Scham ist extrem unterschiedlich individuell. Also das hängt sicher auch mit dem Elternhaus zusammen. Aber ich glaube, auch im selben Elternhaus werden die Kinder ganz unterschiedlich schamanfällig sein und nicht bei denselben Sachen Scham empfinden. Also das ist eben das Eigenartige an der Scham, dass sie ja einerseits ein Gefühl ist, das wir nie haben, wenn wir quasi einfach vor uns hin machen und nicht an andere denken. Also einfach etwa darin versunken sind, Bridgerton zu schauen oder etwas zu schreiben, dann schämen wir uns nicht. Aber sobald wir quasi aus einer Außenperspektive die Aufmerksamkeit auf uns selbst lenken, nicht, und diese Außenperspektive ist ja fiktiv, dann empfinden wir das eben, können wir das mehr oder weniger heftig empfinden. Und das ist individuell unglaublich verschieden. Ja, also sehr introvertiertes und schüchternes Kind wird zum Beispiel schon Scham empfinden, wenn es merkt, dass andere es anstarren, nicht? Und das Aufmerksamkeit erregt, auch wenn die Situation gar nicht schlimm ist, weil man gerade etwa in der Schule etwas aufführt und das Kind nur ein paar Worte sprechen muss oder so. Aber es kann trotzdem beschämend sein, einfach diese Blicke auf sich gerichtet zu spüren. Und ein anderes Kind wird an der Stelle aufblühen und sich überhaupt nicht schämen und das ganz wunderbar finden.
Wer braucht denn schon Scham als Gesellschaft? Brauchen wir das wirklich oder wäre es eigentlich gut, sie zu überwinden?
Ich denke, wir brauchen nicht nur als Gesellschaft, sondern als Individuen Scham. Also Scham ist ja das soziale Gefühl, das uns davon abhält, soziale Grenzen zu überschreiten. Und das uns aber eben auch zeigt, dass wir gewisse soziale Ideale und Normen verinnerlicht haben. Also dass wir sie nicht einfach emotionslos verletzen können. Schuldgefühle sind anders, weil sich Schuldgefühle nur auf einzelne Handlungen beziehen. Nicht? Dann hat man, also man verletzt etwa eine Freundin mit einer etwas bissigen Bemerkung und dann fühlt man sich ihr gegenüber schuldig, bezogen auf diese Handlung. Aber wenn man sich schämt, dann geht es um die eigene Identität. Also dann hat man das Gefühl, man ist irgendetwas stimmt mit einem nicht. Also es bezieht sich nicht auf die Handlung, sondern auf die Identität. Und das ist viel schmerzhafter. Trotzdem brauchen wir das im sozialen Raum, denn durch diese Gefühle werden sich die Menschen ja ihrer eigenen sozialen Identität bewusst. Das heißt ja nicht, dass sie sich davon nicht auch distanzieren können, aber wir merken, dass es etwas mit uns macht, wenn wir soziale Normen überschreiten und wir müssen uns dann auch damit auseinandersetzen.
Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel, also wenn ich auch daran denke, ich hätte jetzt eine Freundin oder einen Freund verletzt und dann geht das ja vielleicht sogar zusammen, Schuld und Scham. Ne? Also Schuld geht es auf die Handlung im Sinne von, ich spüre auch ein Bedauern oder meine Freundin, mein Freund spiegelt mir auch, dass das jetzt nicht in Ordnung war. Das andere mag aber diesen Punkt berühren zu, ich bin doch kein Mensch, der andere Menschen verletzt oder irgendwie sowas. Oder ich bin doch nicht wütend und beleidige dann oder so. Und das empfindet man dann doch nochmal auf einem anderen Level, oder?
Ja, also da reißt die Scham einen eben auch aus einer gewissen Selbsttäuschung raus. Und ich denke, deswegen ist sie für die Individuen ganz wichtig, weil wir ja immer so Wunschbilder von uns selbst haben, also wo wir nicht erst einmal so in unserer Subjektivität gar nicht unterscheiden, was realistisch ist und was Wunschdenken ist. Und wir stellen uns ja auch vor, uns als Freunde, als Freundin, als Hochschullehrerin, oder Radiomoderatorin im Umgang mit Kollegen. Und wenn wir plötzlich diese Schamgefühle empfinden, dann merken wir eine Diskrepanz zwischen dem, was wir tatsächlich sind. Also ich sage jetzt mal einfach Identität oder sichtbare Identität, das, was sichtbar für andere ist und wie wir uns selbst vorstellen. Und das löst, oder es kann jedenfalls, eine mehr oder weniger leichte Krise und kritische Selbstbetrachtung auslösen. Und ich denke, darauf sind wir unbedingt angewiesen, auch wenn es erstmal ein unangenehmes Gefühl ist, um zu merken, dass unser Selbstbild und so wie wir uns tatsächlich verhalten, dass das nicht so ganz zusammenstimmt.
Aber welche Funktion hat das? Also es ist ja erstmal unangenehm und ich merke eine Diskrepanz bei mir. Also psychologisch würde man sagen, ich muss die Widersprüche aushalten. Also Ambiguitätstoleranz kann ich daran üben. Aber es bleibt ja so erstmal ein unangenehmes Gefühl zurück. Also wann wird es ein konstruktiv gesellschaftliches Gefühl, was auch eine positive Funktion hat?
Ja, also nehmen wir an, also ich habe eine Freundin mit einer bissigen Bemerkung verletzt und ich verdränge das jetzt nicht sofort, sondern bin beunruhigt, weil das irgendwie nicht zu meiner Vorstellung von dieser Beziehung passt. Dann muss ich ja darüber nachdenken und stelle vielleicht entweder fest, dass die Beziehung doch nicht ganz ohne vielleicht Konkurrenzgefühle oder andere leichte Aversionen ist, als ich sie mir vorgestellt habe. Oder dass ich vielleicht an dem Tag oder auch schon länger in einer irgendwie aggressiven Stimmung bin, nicht, oder da einen aggressiven Impuls habe. Vielleicht fällt mir ein, dass ich gegenüber anderen auch schon mal so reagiert habe. Und das kann ja der Anfang sein, sich auf einer bestimmten Ebene besser kennenzulernen, nicht? Also eben die Gefühle, die offiziell nicht zu unserem Selbstbild gehören, einmal zu betrachten und festzustellen, aha, so bin ich auch. Das sollte ich auch als Bestandteil meines Charakters wahrnehmen und sich da ein realistischeres Selbstbild haben. Was natürlich auch wichtig dafür ist, dass man so mit anderen umgeht, dass man sie nicht verletzt.
Das heißt, das ist eigentlich das, wo dann so eine gesellschaftliche Funktion auch reinkommt. Wenn ich für mich merke, ich bin vielleicht nicht so, wie ich mir das wünschen würde, aber ich erkenne natürlich trotzdem auch Grenzen, die ich übertrete. Und wenn jeder diese Reflexionsprozesse mitmacht, dann führt das insgesamt zu so einer, ja, wie soll ich das sagen, gesellschaftlichen Dynamik. Also wir sorgen dafür, dass man diese Taten vielleicht nicht wiederholt. Wir achten ein bisschen mehr aufeinander. Dadurch gibt es so eine Art gesellschaftlichen Konsens, was okay ist und was nicht okay ist. Sind das so die Dynamiken, die dann greifen?
Ja, ich denke, es kann auch eine Selbstentwicklung stattfinden, dass man merkt, dass die eigene Persönlichkeit eben nicht einfach aus so einer idealisierten Wunschvorstellung besteht, sondern aus einem Riesenbündel von unterschiedlichen Emotionen, Erfahrungen, Erinnerungen, Wünschen, die auch oft recht chaotisch miteinander interagieren und sich dann plötzlich an die Oberfläche melden können. Ich denke, wenn man das mit einer gewissen Gelassenheit betrachten und erkennen lernt, dann kann man auch als Persönlichkeit wachsen und andere besser verstehen, denn den anderen Menschen geht es ja genauso. Sie sind ja auch nicht einfach Ausdruck ihres Selbstideals, sondern verhalten sich ja auch ständig auf Weisen, die man erst einmal nicht unbedingt versteht, nicht, aber dann vielleicht mit einer gewissen Nachsicht wahrnehmen kann, wenn man dasselbe an sich selbst erkennen kann.
Wir sind gleich zurück.
So tönt es, wenn Ihre Firma Geld spart. Mit der Installation einer Solaranlage die Rentabilität Ihres Unternehmens verbessern und nachhaltiger in die Zukunft gehen. BKW. Wir machen Lebensräume lebenswert.
Frau Lotter, wir haben für unsere Gäste immer eine kleine Spontanitätsübung vorbereitet. Versuchen Sie mal, wenn das geht, die folgenden Fragen oder Sätze kurz und knapp zu ergänzen oder zu beantworten. Das ist mir persönlich meistens unangenehm.
Hier fällt es mir schon schwer. Meistens unangenehm.
Oder unangenehm. Ihnen ist nichts mehr unangenehm. Sie sind auf dem letzten Level angekommen.
Mir ist sicher vieles unangenehm, aber so langweilige Dinge wie ständige Zugverspätung wollen Sie ja vermutlich nicht hören. Das ist tatsächlich das unangenehmste Moment in meinem Leben.
Ist die Zugverspätung?
Ist ja, weil ich mit ihr wöchentlich zu tun habe. Aber das ist eine so langweilige Form von Unangenehmlichkeit, dass ich nicht weiß, ob sie sich hierfür eignet.
Ja, und ist sie schambesetzt, wäre auch die Frage, ne? Also das ist ja so, es nervt einen oder möglicherweise hat man Sorge, zu spät zu einem Termin zu kommen oder so. Aber ist es so, es wär, glaube ich, nicht so stark schambesetzt, oder?
Nein, es ist nicht schambesetzt. Es ist eventuell mit Schuldgefühlen besetzt. Mhm. Also weil ich dann den nächsten Termin aufschieben muss und mir etwas Sorgen mache, ob ich dann wieder anderen Leuten jetzt den Tag durcheinander bringe mit dieser Zugverspätung oder so. Aber es ist nicht schambesetzt, denn es ist ja ganz klar die Bundesbahn und nicht ich. Ja. Das letzte Mal, wo ich so ein Schamerlebnis hatte, war, als ich im Regen mit dem Fahrrad ausgerechnet direkt vor der Post ausgeklitscht bin und gegen einen Pfosten gefahren bin, stürzte und saß da, alles tat weh. Und vor der Post waren sehr viele Leute, die mich alle anstarrten, weil ich offenbar schon eine riesen Platzverletzung auf der Stirn hatte, was mir aber selber noch gar nicht bewusst war. Und ich wünschte mir nur, dass diese Leute aufhören, mich anzustarren und mir gute Ratschläge zu geben, wo der nächste Arzt ist, damit ich in Ruhe feststellen kann, ob ich mich irgendwo ernsthaft verletzt habe. Und das fand ich ungeheuer anstrengend als soziale Situation. Ne?
Einfach die Aufmerksamkeit, die das mit sich bringt, ne, in dem Moment.
Die Aufmerksamkeit. Ja. Die Aufmerksamkeit und natürlich, also das war ja eine sehr gutwillige Aufmerksamkeit. Alle kamen und wollten irgendwie helfen. Aber das ist eine Aufmerksamkeit, die man oft in solchen Situationen gar nicht haben möchte. Nicht? Was die Leute natürlich nicht wissen können. Sie wollen ja einer Verunfallten zur Hilfe kommen.
Gibt es etwas, wo Sie sagen würden, in der Öffentlichkeit sollte man das und das nicht tun?
Sie merken, es fällt mir schwer, ganz schnell zu antworten auf diese Frage.
Vielleicht gibt es ja auch nichts, ist ja auch in Ordnung. Also vielleicht ist es so, ist es nicht so reguliert.
Ja, natürlich sollte man in der Öffentlichkeit nicht gewalttätig werden, nicht grob anderen nicht zusetzen, aber das sollte man ja auch im Privatleben nicht. Deshalb frage ich mich eben genau gerade, was ist speziell das an der Öffentlichkeit? Was würden Sie denn sagen, Herr Breger?
Wenn Leute sich ganz viel Raum nehmen in Gesellschaft, das finde ich so schwierig. Also ich merke richtig, dass mir das körperlich unangenehm wird, wenn Leute, Beispiel im Restaurant, saß ich mit einer Freundin beim Kaffee und dann setzten sich zwei Menschen daneben. Das war ein sehr kleines Restaurant im Sinne von eng gebaut. Und dann waren die unheimlich laut. Also im Sinne von, man konnte deren Unterhaltung nicht zuhören. Und das habe ich so gemerkt, so, das hat wirklich körperlich was mit mir gemacht, weil ich A, überhaupt nicht wissen wollte, worüber die sich unterhalten, B, aber dem auch nicht ausweichen konnte und mich wirklich so gefangen gefühlt habe. Und das habe ich wirklich so, das war für mich fast schambesetzt, weil die dann auch sehr Privates geteilt haben. Und ich dachte immer so, ah, das too much information, das will ich doch gar nicht wissen. Und da habe ich mich wirklich so, das ging so hart an die Fremdscham für mich dran.
Ja, das ist eine Situation, der man im Zug auch gar nicht so selten begegnet, weil Leute dann sehr laut Privates telefonieren. Und einmal habe ich dann einfach meinen Rat erteilt. Ja.
Was haben Sie gesagt?
War die Frau ganz empört und ich sagte, ja, aber an etwas anderes kann man ja gar nicht denken, wenn man hier neben Ihnen am Tisch sitzt als Ihre Privatangelegenheiten. Dann möchte ich auch meinen Senf dazugeben. Ja. Aber ich muss gestehen, es geht mir nicht immer so in so einer Situation. Also zu 90% geht es mir wie Ihnen und manchmal bin ich auch nur einfach amüsiert. Und das dann plötzlich, als hätte man den Fernseher angemacht und eine Schau, so ein fremdes Leben sich vor einem entfaltet mit völlig anderen Temperamenten. Also die dann sowieso ganz anders drauf sind.
Letzte, so kürzere Frage. Können Sie sagen, an Scham fasziniert mich persönlich Folgendes?
Ja, also an Scham fasziniert mich, dass es einerseits ein so einschränkendes Gefühl ist, was einen so runterzieht, dass es andererseits gleichzeitig oft eine Situation ist, die unglaublich komisch ist. Also wenn man nur einen kleinen Perspektivwechsel macht, ist man gleich in der Komödie drin. Denn dieselbe Situation, die viel Scham auslöst, die ist auch extrem witzig. Und das fasziniert mich extrem. Also die Frage, also wie schafft man diesen Perspektivwechsel? Also dann in der Situation über sich lachen zu können, statt sich erniedrigt zu fühlen. Und welche Bedeutung hat überhaupt dieses komödiantische Element für die Selbstverständigung?
Wie würden wir das denn hinkriegen? Weil das ist ja eigentlich eine gute Idee, zu sagen, hey, man nimmt Schärfe aus der Situation. Man lacht auch vielleicht sogar verbindend, gemeinschaftlich drüber und dadurch entwertet man sich auch nicht so stark, was sich ja theoretisch gut anhört. Aber wie schaffen wir das?
Ja, das ist das Spannende daran, dass es offenbar kein Rezept dafür gibt. Also wie man sicher sein kann, dass man quasi die Perspektive der Beschämung in die der sich über sich selbst lachend austauschen kann. Nicht? Aber oft stellt man ja erstaunt fest, dass das plötzlich möglich ist. Also dass man eine Situation, die beschämend ist, gleichzeitig komisch findet. Einmal ging es mir im Zug so, als ich direkt vor einem wichtigen Termin den Kaffee über meine sehr helle Bluse gegossen habe. Und das war irgendwie so grotesk, dass mir fast unmöglich war, mich zu schämen und ich dann sehr schnell lachen musste. Ich weiß jetzt auch nicht, warum in dieser Situation und nicht in einer anderen Situation.
Was mich auch immer noch fasziniert, ist dieses, es gibt ja Menschen, die uns vormachen, wie die Scham überwunden werden kann. Also ich denke an solche, ich bleibe jetzt mal eben im ein bisschen Trash-TV, also sowas wie Dschungelcamp oder so, also wo es ja auch ganz bewusst darum geht, schambehaftete Situationen zu überwinden und gleichzeitig offenbar wollen Menschen das auch sehen mit allen Facetten, die irgendwie dazugehören. Das ist so eine selbstgewählte Schamüberwindung oder sowas, ne?
Ja. Ich denke, das kann man vor allem dann, wenn es ein reines Rollenspiel ist. Also wenn man jetzt quasi die Schamlosigkeit vorführt, nicht, und sich dann selbst mit der Rolle der schamlosen Person identifiziert, also quasi ein Ideal der Schamlosigkeit personifiziert. Das ist natürlich nicht dasselbe wie Scham, also wie Unfähigkeit, Scham zu fühlen. Also ich denke, das tun ja auch Schauspieler. Und in manchen sozialen Szenen wird ja auch eine gewisse Schamlosigkeit kultiviert, die sich dann aber auf nicht auf alles bezieht, sondern vielleicht auf das Sexuelle, nicht, oder vielleicht auf bestimmte Themen.
Und gleichzeitig, ich weiß nicht, kann es so eine Art Selbstüberhöhung geben? Also wenn mir andere noch applaudieren, weil ich Scham überwinde oder mich schamlos zeige, dass ich dann noch denke, das ist eigentlich auch ein erstrebenswerter Zustand, weil mir irgendwie gezeigt wird, das ist ja toll, was du da schaffst oder so. Wissen Sie, was ich meine? So als Effekt, der dann irgendwie auch wiederum so kippt.
Ja, das ist natürlich, wenn man mit einem Verhalten, das riskant ist, viel Anerkennung gewinnt, dann ist das natürlich ein sehr starker Köder. Aber ich denke, es ist immer riskant, quasi ein soziales Bild von sich aufzubauen, das darauf hinausläuft, zu signalisieren, man ist total offen, nicht? Und man lässt sich auf alles ein, man hat keine Tabus. Da kann man andere, die das dann ernst nehmen, letztlich nur enttäuschen.
Lassen Sie uns zum Schluss nochmal aufs Hier und Jetzt gucken. Haben Sie das Gefühl, dass der Umgang mit Scham sich ein bisschen verändert im Sinne von, wir werden transparenter? Ich mache das an so Dingen fest wie Sprachgebrauch. Also wir reden mehr über von mir aus Bodyshaming oder so. Und alleine die Tatsache, dass wir dafür Begrifflichkeiten schaffen und empfinden, zeigt möglicherweise an, dass wir ein bisschen mehr darüber sprechen können als früher. Oder würden Sie sagen, das ist jetzt echt zu weit gegriffen?
Ja, es ist ein sehr ambivalenter Prozess. Also das geht ja von der Vorstellung aus, dass die mangelnde Anerkennung oder die Anfälligkeit mancher Personengruppen für Schamerfahrungen, weil sie irgendeine Eigenschaft haben, etwa dick zu sein oder was auch immer, die von anderen möglicherweise verächtlich betrachtet wird, dass die Gerechtigkeit verlangt, dass man bestimmte Ideale, etwa schlank zu sein, nicht, oder was auch immer, dass man darauf verzichtet und alle so, wie sie sind, gleichermaßen akzeptiert. Aber in Wirklichkeit funktioniert das ja nicht so. Also man kann die ästhetische Wahrnehmung nicht auf diese Weise ändern, aber man kann natürlich den Einfluss auf die Ausdrucksmöglichkeiten nehmen, nicht? Also Menschen dazu zu verpflichten, jetzt nicht mehr zu sagen, du bist aber dick, und sich freundlich und respektvoll gegenüber wohlbeleibteren Personen zu verhalten. Man kann auch sowas unternehmen wie Versuche, die spezielle Ästhetik des Dickseins auch zu verkörpern, nicht? Und das ist ja durchaus möglich. Also auch Körperformen, die jetzt allgemein nicht so geschätzt werden, können ja unter bestimmten Voraussetzungen sehr ästhetisch sein.
Ja, oder auch eine Repräsentation schaffen, indem ich zum Beispiel entsprechende Werbung für Mode und so weiter, auch eine Sichtbarkeit schaffe, ja, und dadurch das sozusagen auch ins normale, in Anführungszeichen, Spektrum dessen, was ich so wahrnehme in der Öffentlichkeit, auch hebe.
Genau, also da kann sich einiges ändern. Was allerdings nicht funktioniert, ist quasi über so ein erzieherisches Diktat die Veränderung der ästhetischen Wahrnehmung zu diktieren. Das geht nur kreativ. Also die ästhetische Wahrnehmung kann sich nur verändern, indem man eben wirklich zeigt, nicht? Also das Dicke, wenn sie etwas sportlich sind oder sich gut präsentieren, sehr attraktiv sein können. Aber nicht darüber, dass man allgemein vorschreibt, engagiert Models nur noch ab Größe 46 oder 48 oder so. Das wird nicht funktionieren. Also dann würden sich die Kleider nicht verkaufen, nicht? Und das ist insofern so eine etwas ambivalente Sache, weil die Art und Weise, wie das angegangen ist, ist also meines Erachtens zu wenig durch kreative Setzung neuer ästhetischer Reize bedingt, als so ein bisschen also mit Geboten und Vorschriften, nicht? Also man macht das nicht und man soll jetzt auch die und die genauso attraktiv finden, obwohl die ästhetische Wahrnehmung oder die Vorlieben, die man hat, andere sind.
Können Sie zum Abschluss so ein, zwei Sachen sagen, wo Sie sagen, das wäre eine gute Hilfe, ein guter Umgang, um ein bisschen entweder offener mit Scham umzugehen oder reflektierter? Also ich denke an sowas wie, keine Ahnung, kann ich was in den Alltag integrieren, um das ein bisschen zu üben? Entweder sei es besser wahrzunehmen oder damit besser umzugehen. Also gibt es sowas?
Ja, also das, was mir einfallen würde, ist eben, wie schon gesagt, der komische Umgang damit. Also ich denke, was man ausprobieren kann, ist, wenn man sich über etwas sehr geschämt hat, ist einfach mal so eine Übung zu machen. Nicht? Wie wäre es denn, wenn ich eine Komödie schreibe und das jetzt als Szene einbaue? Ja, also ich betrachte jetzt denselben Vorgang nicht aus der Perspektive der Betroffenen, sondern wie man das möglichst komisch darstellt. Und dann wirklich zu versuchen, also hier eine komische Szene zu schreiben. Und ich denke, das lenkt dann die Aufmerksamkeit auf was anderes, wenn man das ernsthaft versucht. Und das macht, wenn das Spaß macht, dann verändert es auch wirklich die Perspektive.
Geübtes, alltägliches Shame-Reframing sozusagen.
Ja.
Ja. Sagt Maria Sibylla Lotter, ist Philosophieprofessorin in Bochum und hat sich intensiv mit der Scham beschäftigt. Frau Lotter, vielen Dank für die Zeit und das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Präger, das war schön.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das war unsere Megahertz-Folge zur Scham in der Staffel Hard Feelings. Ein paar Infos und Links haben wir für euch wie immer noch in die Shownotes gepackt. Ich bin Sven Präger und wünsche euch noch eine gute Woche. Bis dann. Ciao.